Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Ja, und da darf ich Sie herzlich begrüßen zum Insider hier heute bei uns, Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel. Herzlichen Dank für deine Zeit und dein Kommen.
Hallo, Sabrina.
Es gibt was, was sich innenpolitisch tut. Es gibt was, was sich außenpolitisch tut. Ich würde vorschlagen, wir beginnen einmal in Österreich, quasi vom Kleinen aufs Große. Eigentlich hatten wir uns alle gedacht, es würde jetzt Ruhe einkehren am Königlberg, nachdem Clemens Pick zum nächsten Generaldirektor gewählt worden ist. Doch aktuell scheint eher mehr das Gegenteil einzutreten. Wie ist denn hier die Situation?
Ja, also von Ruhe kann tatsächlich keine Rede sein. Ich habe ja auch gestern ein Interview mit dem FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger gemacht, der noch einmal bestätigt hat, was Peter Westenthaler hier bei uns ja eh schon angekündigt hat. Einerseits eine Popularbeschwerde gegen die ORF-Wahl, also gegen die Wahl von Clemens Pick. Das ist, wenn 122 Zuseher das einbringen, das kriegt die FPÖ natürlich relativ einfach zusammen. Und andererseits, und davon verspricht sich die FPÖ oder die FPÖ-Stiftungsräte offenbar jede Menge, ist eine Beschwerde nach dem European Media Freedom Act. Und da sind sie jetzt der Meinung, und das finde ich eine besonders lustige Ironie der Geschichte, dass laut EU-Ausschreibung war die, also laut EU-Gesetzen war die Ausschreibungsfrist und das Hearing verkürzt. Das Amüsante ist, dass es verkürzt wurde, war ja auf Antrag der FPÖ, die nach der ganzen Causa Weißmann unbedingt eine Vorverlegung wollte. Und jetzt könnte genau diese Vorverlegung unter Umständen eine Anfechtung der gesamten Wahl und des gesamten Wahlvorgangs möglich machen. Und dann müsste dieses ganze Theater wiederholt werden. Was noch nicht beschlossene Sache ist, was die FPÖ aber derzeit prüft, ist, ob sie Anzeige gegen unbekannte Täter einbringt wegen des Verdachts des Postenschachers. Da sind sie der Meinung, es gäbe einen Postenschacher und da ist, glaube ich, vor allem die ÖVP im Visier, weil der Hafenegger auch gesagt hat, naja, gegen die läuft ja eh schon quasi die Partei als Gesamtverdächtige in einer anderen Causa, eine Causa mehr, da würde es nicht so drauf ankommen. Das heißt, das wird noch geprüft und dann prüft das Land Burgenland noch eine mögliche Klage.
Da ist ja schon ganz schön viel im Kommen. Wenn man jetzt hier die ÖVP ein bisschen in den Negativfokus drängen will, funktioniert das denn? Die Anzahl der Stiftungsräte, die für Pick votiert haben, sind ja bei der SPÖ viel mehr Stiftungsräte als wie bei der ÖVP. Oder glaubst du, dass es da auch im Hintergrund womöglich vielleicht ein bisschen eine Absprache gegeben hat?
Also auch das finde ich eine Ironie der Geschichte, weil eigentlich haben ja die ÖVPler lanciert, dass der Clemens Pick, der frühere APA-CEO oder Teile der ÖVPler haben das lanciert, der Kandidat von Christian Stocker, dem ÖVP-Bundeskanzler und ÖVP-Vorsitzenden sei und dass es da eine Einigung mit Andreas Barber, dem SPÖ-Vorsitzenden, gäbe, aber dass das eine ÖVP-Entscheidung sei. Und dann, du hast es richtig gesagt, von der ÖVP gibt es 5 Abweichler, von der SPÖ de facto nur einen, der nicht einmal Teil des SPÖ-Freundeskreises ist, der Stiftungsrat Dobusch. Das heißt eigentlich, der SPÖ-Stiftungsratsfreundeskreis hat tatsächlich geschlossen für Clemens Pick gestimmt. Da gibt es den einen oder anderen, der jetzt sagt, naja, die ÖVP wird es den Roten nicht verraten haben, was sie vorhat und vor allem die FPÖ behauptet, hat den Verdacht, wie auch immer man das jetzt formulieren will, dass es da eine Absprache innerhalb der ÖVP gegeben habe, weil sie so Angst gehabt haben nach dem Fall August Wöginger, der ja nicht rechtskräftig, aber doch in erster Instanz wegen des Vorwurfs des Postenschachers schuldig gesprochen wurde, dass sie sich eben überlegt haben, wie kommen wir aus der Nummer raus und es dann eben die 5 Abweichungen gegeben hat, die ja nicht ins Gewicht gefallen sind, weil er hatte 18 Stimmen gebraucht. Auch der Clemens Pick von den Stiftungsräten 21 hat er erhalten.
Aber gerade in puncto Postenschacher haben ja auch die Stiftungsräte quasi vorgearbeitet. Jeder Stiftungsrat musste seine Wahl ja begründen. Ja. Wird das denn nicht ausreichend sein, um zu belegen, dass das wirklich jetzt nach Kompetenzschwerpunkten
ja,
abgelaufen
ist? Also ich glaube, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Also ich glaube nicht, dass es bei einem Gerichtsverfahren tatsächlich zu einer Verurteilung wegen des Postenschachers käme. Wobei, you never know. Also bei Gerichten weiß man das wirklich nicht, aber das andere andere ist, es bietet sich natürlich, der jetzige Pinochet-Urschuss ist bald vorbei, es bietet sich für die FPÖ natürlich perfekt an, das Thema jetzt groß zu zelebrieren, weil das geht schon bei sehr vielen Leuten rein. Das muss man dazu sagen und ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Auch der Aufstieg von Jörg Haider war nie nur das Thema Zuwanderung, es war eine Mischung aus Zuwanderung, Proports, also eh diese Postenschacher-Geschichten und Privilegien. Und da bietet sich, hat sich der ORF immer schon gut angeboten. Jetzt wissen wir, dass auch in kleinem Format schon die ganze Zeit eine Riesenkampagne gegen die jetzige Bestellung fährt, weil die hätten einen eigenen Lieblingskandidaten gehabt. Egal, aber da könnten sich die diversesten Kreise mischen und das Thema hochziehen. Das ist noch keine strafrechtliche Verurteilung. Erfolgreicher könnte tatsächlich diese Anfechtung bei der EU sein, weil wir sehen, Formfehler sind Formfehler. Und wenn es wirklich in einen Formfehler gegeben hat, kann es wirklich sein, dass das komplett aufgehoben wird.
Es drängt sich jetzt mir eine Frage auf, die ist vielleicht ein bisschen naiv, aber irgendwie denke ich mir, um Himmels Willen, da ist so viel Geld im Spiel, da sind so viele Experten im Spiel und keinem fällt auf, dass hier rechtlich nicht alles eingehalten wird. Also irgendwie scheint mir das, als würde, ich möchte es ungern sagen, aber ich sage es trotzdem, schlampig gearbeitet bei der Organisation. Kann man das sagen oder ist das jetzt zu frech von mir?
Ja, nein, ich glaube nicht, dass man das, dass das zu frech ist. Grundsätzlich ist das Ganze, ich habe das hier eh auch wiederholt bei dir in Gesprächen gesagt, es ist wirklich extrem dilettantisch abgelaufen die letzten Monate. Und das wäre der krönende Abschluss, dass da auch noch ein Formfehler passiert. Weil ein Formfehler heißt ja nicht, dass er nicht die Qualifikation hätte, der Clemens Pick, sondern dass es eben einem Formfehler. Aber das kennen wir von anderen Dingen. Sowas kann fatal enden. Und ja, es würde mich nicht wundern, wenn dieser Fehler auch noch passiert ist. Weil, wie gesagt, es war, wer auch immer zum Beispiel den ÖVP-Generalsekretär angestochert hatte, dermaßen, sagen wir, instinktlos zu erklären, wer sein Lieblingskandidat wäre und immer so weiter. Also da sind ja enorme Fehler passiert im Vorfeld und das ist ja das, was die FPÖ zum Beispiel sagt, bei einem Gerichtsverfahren würden die alle als Zeugen rufen. Also du hast schon eine Mischung aus Dilettantismus, Unerfahrenheit, Unverfrorenheit, die da einen ganz gefährlichen Mix verursacht hat.
Ein bisschen scheint es aber so, als würde es niemanden wirklich um den ORF gehen, sondern jedem um seine eigene Strategie. Wir hören von allen politischen Seiten permanent, der ORF muss wieder zur alten Stärke kommen, der ORF muss unabhängig werden, der ORF braucht Reformen, egal welche Partei, alle sagen es, aber mir scheint das immer unwahrscheinlicher, dass es tatsächlich
so das kommt. Problem ist, und das kenne ich auch schon lange, immer wenn ein Politiker sagt, der ORF muss unabhängig werden, stellen sich mir die Haare zu Berge auf. Warum? Weil eigentlich Politiker, und das ist wirklich wurscht, ob links, ob rechts, ob rot, ob grün, ob blau, ob orange, ob welche Farbe auch immer, violett gibt es nicht, aber ich nenne es absichtlich alle, immer wenn die meinen, jemand soll objektiv berichten, meinen sie in Wirklichkeit das, was ich glaube, soll er berichten. Mhm. Ja? Also der Rote will das, hält das für das Objektive, der Blaue hält das für das Objektive und das ist natürlich ein kompletter Blödsinn. Wichtig wäre es einmal, wenn sich die Politik raushalten würde. Wird sie leider nicht tun. Wir hätten denken können, dass diese ganze Causa Roland Weißmann und die ganzen Folgenkausen, die dann entstanden sind, Warnschuss genug für die Politik sind, diesmal zu sagen, wir machen es dezenter, wir halten uns mehr zurück. Das Gegenteil ist rausgekommen. Ja, also mir kann niemand verkaufen, dass es ihnen um die Unabhängigkeit des ORF geht. Schauen wir mal, was diese Enquete des SPÖ-Medienministers punkto ORF angeht. Man kann zumindest eine sagen, zumindest der von ihm bestellte Stiftungsrat Dobusch hat sich tatsächlich nicht an Vorgaben weder von Babler noch von sonst jemandem gehalten.
Man könnte jetzt auch sagen, die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Ja, könnte sein, dass sie total geschlossen agiert haben, die anderen, ja.
Wie sieht das aber jetzt dann tatsächlich in Zukunft aus? Hat Clemens Pick eine realistische Chance, den ORF nachhaltig zu verändern? Und wenn ja, wie müsste er da ab jetzt eigentlich schon agieren?
Also ob er eine realistische Chance hat, weiß ich einfach nicht, weil wir befinden uns in der größten Medienkrise der Nachkriegszeit und es kommen auf alle Medien immer größere Herausforderungen zu. Das kann ein Einzelner gar nicht schaffen. Die Frage ist, ist er der Richtige, um zumindest den richtigen Weg einzuleiten? Also grundsätzlich die, die ihn kennen, sagen, er ist patent, er ist kompetent und er hat auch bei dieser ORF-Wahl bewiesen, er ist sehr frühzeitig eigentlich schon da gestanden, hat seinen Interesse bekundet, hat mir gestern noch einmal jemand erzählt, wo eigentlich alle gedacht haben, der ist ja chancenlos, dann haben zig andere geglaubt, der wird aufgeben, wenn man so schießt auf ihn. Das war ja teilweise von türkisen Kreisen, die ihn verhindern wollten und ihren Liebeskandidaten durchsetzen wollen, weil die ÖVP ist ja mindestens so gespalten wie die SPÖ. Er hat durchgestanden, er hat nicht hingeworfen, wie manche geglaubt haben. Also das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass er das vielleicht schaffen könnte. Aber nur, und das ist der zweite Teil deiner Frage, was müsste er jetzt machen? Nur, wenn er jetzt klipp und klar ÖVP und SPÖ sagt, ganz ehrlich, es ist mir völlig egal, was ihr ausgemacht habt. I don't care, ob der Stiftungsratsvorsitzende, Parteivorsitzende, Bürgermeister, Landeshauptleute, wer auch immer irgendwelche Wünsche hat. Nein, das wird es nicht spielen. Ich suche nach den besten Köpfen aus und nach denen, die am ehesten die Qualifikation haben, weil es wird nie einen perfekten Menschen geben, aber das bestmögliche Team zusammenzustellen. Das müsste er jetzt machen. Das wäre übrigens auch seine beste Chance gegen allfällige Klagen, aber es wäre auch die beste Voraussetzung für ihn, dort erfolgreich zu starten und für den ORF vielleicht den Vertrauensverlust, der gegeben ist, auch wenn sie angeblich noch gute Werte haben. Das würde ich nicht überbewerten, solche Umfragen. Sie müssen da schon wieder Vertrauensverlust wettmachen.
Clemens Pick will ja Änderungen im Direktorium durchführen. Die Radiodirektion wird aufgelassen. Dafür kommt dann eine andere Abteilung dazu, beziehungsweise gibt es hier auch Umnennungen und die Themen werden ein bisschen neu gestaltet und zusammengefasst. Und das sind ja auch schon mehrere Namen, die die Runde machen, wer für welchen Job in Frage kommt. Zeitgleich hat man jetzt aber die Ausschreibungen öffentlich gemacht. Ist es eine Überlegung, dass man sagt, die Ausschreibungen wurden womöglich schon ein bisschen auf die Personen angepasst oder wäre das dann wirklich zu weit?
Also grundsätzlich wäre das typisch für Österreich, dass man Ausschreibungen an die Personen anpasst, die man gerne hätte. Aber ich sage es noch einmal, es ist so toxisch, dieser ganze Vorgang gewesen. Es sind de facto alle Namen bis hin zu den möglichen Chefredakteuren neuen, die öffentlich genannt wurden, aus meiner Sicht verbrannt. Mhm. Wenn die bestellt werden, wünsche ich den handelnden Akteuren bei einer allfälligen Klage alles Gute, weil der stand ja schon.
Und also das heißt, wenn man jemanden loswerden will, dann sagt man jetzt einfach seinen Namen für einen gewissen Job und dann ist es erledigt.
Jetzt ist es, glaube ich, wieder was anderes. Okay. Da geht es um die Namen, die vor der Wahl genannt wurden und quasi als Personalpaket. Und da waren ja auf beiden Seiten die Leute nicht sehr schlau, sowohl auf der ÖVP-Seite als auch auf der SPÖ-Seite, dass das so nach außen gedrungen ist. Und da weiß man natürlich, welches Paket da wirklich geschnürt wurde. Also die sind meiner Meinung nach ein No-Go jetzt, alle miteinander.
Dennoch gibt es jetzt viel Rätselraten darum, wer welchen Job bekommen könnte oder eben auch nicht. Glaubst du, dass eine Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel Personen, die sich beworben haben, wie Johannes Lacher, tatsächlich ja, eine realistische Chance hätten, Streaming oder Ähnliches zu bekommen?
Glaube ich schon, wird auch eine Logik ergeben. Wäre ein bisschen untypisch, aber das wäre eine kreative Lösung. Also ich weiß nicht, ob es der Johannes Lacher machen würde, muss man dazu sagen. Aber grundsätzlich hat er ja sein Interesse am ORF demonstriert. Ich glaube, wenn der Clemens Pick ihm zum Beispiel dieses Streaming, wo der extreme Erfahrung hat durch seine Warner Brothers Tätigkeit anbieten würde, wäre das zum Beispiel ein kluger Move. Was ich längere Zeit geglaubt habe, was ich jetzt nicht mehr glaube, ist, dass er zum Beispiel der Katrin Zierhut vielleicht die kaufmännische Direktion hätte anbieten können, aber ich glaube, da bin ich mir nicht sicher, ob SPÖ und ÖVP nicht tatsächlich einen Baum aufstellen würden, aber das werden wir noch sehen. Und ansonsten, ich glaube jetzt nicht, dass Markus Breitenegger da irgendeinen Job annehmen würde und die Lisa Dotzauer ist eben ORF, ist halt die Frage, ob man sie, was man für sie dann noch hat.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würdest du sagen, Unabhängige aus dem Bewerbungsprozess oder ORF-Angehörige eher ja, alle anderen, die eine politische Schlagseite haben oder denen eine politische Schlagseite nachgesagt wird, eher nein.
Naja, die ich jetzt genannt habe, sind die Stimmen bekommen habe. Du wirst jetzt nicht Zählkandidaten nehmen, wo sogar bezweifelt wurde, dass sie die Ausschreibungskriterien erfüllen. Das wäre die nächste Klage, wenn du da jetzt wieder Leute nimmst. Ich sage es nur dazu, das Ganze ist halt extrem, man könnte sagen, ein bisschen frei nach Kottern ermittelt abgelaufen, auch wer da wo zu welchem Hearing kommen durfte. Also ich glaube, wenn, dann muss man von den 5 Kandidaten, die Stimmen bekommen haben, ausgehen und nicht dem Rest.
Du hast jetzt schon einige Möglichkeiten genannt, auf was die Klagen fußen können. Gibt es eine der Damen, die sich beworben hat, die vielleicht durchklingen hat lassen, dass sie wegen Diskriminierung aufgrund, weil sie eine Frau ist, möglicherweise klagen würde? Weil das stand ja von Anfang an immer im Raum.
Also ich glaube, es gibt nur 2 der Kandidatinnen, die tatsächlich reale Chancen hätten auf eine erfolgreiche Klage nach dem Gleichbehandlungsgesetz. Nämlich wenn in einem öffentlichen Unternehmen eine gleichqualifizierte Frau sich bewirbt, dass eigentlich die Frau den Zuschlag bekommen müsste. Das wäre aufgrund ihrer Vita und ihrer Qualifikation tatsächlich nur die Katrin Zierhut und natürlich die Lisa Dotzer, die ORF-Magazinchefin. Für die anderen Frauen gilt das nicht. Das gilt auch nicht für die Sonja Sackmeister, die wir hier wiederholt zu Gast haben, weil sie keine Führungserfahrung zum Beispiel hatte. Ja, das muss man einfach so sagen, wie es ist. Die 2 anderen Damen haben die Führungserfahrung, am meisten natürlich logischerweise die Frau Zierhut, die sogar Personalchefin im ORF war. Ich persönlich kann mir nur nicht vorstellen, dass die eine oder die andere klagt, weil das sind halt langjährige ORF-Mitarbeiterinnen, auch wenn in Führungsfunktionen. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Ganz schön spannend. Es wird auf jeden Fall noch aufregend weitergehen. Das letzte Kapitel ist in der Causa sicherlich noch nicht geschrieben. Lass mich vielleicht noch zu den außenpolitischen großen Themen kommen, die auf jeden Fall mehr Bedeutung haben am Ende des Tages. Es gibt einen Friedensdeal zwischen den USA und den Iran. J.D. Vance und US-Präsident Donald Trump haben diesen schon in digitaler Form unterschrieben. Am Freitag soll er dann in Genf fixiert werden. Aber was halten wir denn von diesem Friedensdeal? Ist das jetzt ein großer Wurf für Trump oder ganz im Gegenteil?
Nein, es ist natürlich, also aus meiner Sicht ist das kein großer Wurf für Trump. Aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt einmal vermutet, wenn 2 Top-Geheimdienste glauben, dass es von innen heraus zu stürzen ist, das Regime, nämlich CIA und Mossad. Es war offenbar ein Geheimdienstfehl. Oder die Geheimdienste haben es gar nicht so dargestellt, weil das wissen wir natürlich nicht, werden wir auch nie wissen, sondern 2 Politiker, nämlich Donald Trump und Benjamin Netanyahu, beide durchaus umstritten, haben irgendwelche Interpretationen gehabt, die halt nicht gehalten haben. Ich halte das jetzt, diesen Deal zwar für nötig, weil man kann nicht einen sinnlosen Krieg, und er ist offenbar sinnlos, immer weiterziehen. Ich weiß, da werden jetzt irrsinnig viele Exil-Iraner bestürzt sein, dass ich das sage, aber gleichzeitig, man merkt einfach, es gibt keinen Aufstand von innen. Und es war immer klar, das war auch die Grundprämisse, die zumindest das ist öffentlich rausgekommen von CIA und von Mossad, dass sie immer gesagt haben, man kann keinen Regime-Change von außen machen, es muss von innen kommen und sie können es nur militärisch unterstützen. Jetzt wissen wir, dass das Mullah-Regime damals im Jänner innerhalb von 48 Stunden mindestens 30.000 ihrer eigenen Leute wirklich niedergemetzelt haben, und ich verstehe das, dass viele dann sich nicht mehr auf die Straße getraut haben. Gleichzeitig, und das habe ich schon von Anfang an gesagt, ist halt etwas schon, wenn man Iran kennt und die Region kennt, du hast auch dort ein enormes Stadt-Land-Gefälle. Und das Land war immer für das Mullah-Regime. Da sind sehr, sehr viele Männer, die hätten echt nicht gebraucht, dass da eine Reformregierung kommt, die plötzlich Frauen die gleichen Rechte gibt, weil sie dann ihre Privilegien verlieren. Und teilweise funktioniert das Leben so einfach. Aber, und das muss man jetzt schon sagen, ich bin mir nicht sicher, dass die Atomwaffen vernichtet wurden. Ich bin mir nicht sicher, dass die ganzen nuklearen Capacities, also Möglichkeiten, das innerhalb von ein paar Jahren wieder völlig aufzurüsten, wirklich vernichtet wurden. Und es ist jetzt die Opposition dort noch mehr eingeschüchtert. Und dieses Mullah-Regime jetzt aus meiner Sicht leider komplett einzementiert. Für die Weltwirtschaft bin ich froh, wenn das jetzt einmal erledigt ist, weil es keinen Sinn hat, da weiterzumachen ohne Sinn und Zweck, weil wie gesagt, wenn es von innen keinen Aufstand gibt, geht es nicht mehr. Aber es ist ein politisches Desaster für die Herren Trump und Netanyahu, egal wie die es jetzt verkaufen werden.
J.D. Vance hat ja auch in Bezug auf dieses Abkommen, das insgesamt, glaube ich, 1,5 DIN A4 Seiten lang ist, also allein das zeigt schon die Kraft
die
von diesem Pakt, ja,
genau.
Hat davon gesprochen, dass es historisch sei, weil es das erste Mal in der Geschichte sei, dass die USA jetzt direkt mit dem Iran sprechen würden und in direkten Gesprächen sind. Ist das für dich noch einmal ein Zeichen mehr davon, dass man hier verzweifelt versucht, einen Erfolg zu verkaufen, der keiner ist, weil selbst der Iran selbst führt ja quasi die USA am Nasenring durch die Manege in seinen eigenen Pressekonferenzen und gibt sich als Sieger in diesem Krieg aus.
Die Mullahs mokieren sich komplett über die USA, das sagst du völlig richtig. Also da ist jeden Tag irgendeine öffentliche Erklärung, die dem J.D. Vance oder Donald Trump widerspricht. Die werden natürlich vorgeführt, weil die Mullahs kapiert haben, und zwar von Anfang an deren Kalkül, die Weltwirtschaft und vor allem die US-Wirtschaft ist am Ende die, die auch bei Donald Trump entscheidet und sonst niemand. Wenn die Börsenkurse, wenn die Ölpreise, wenn das Ganze außer Kontrolle geraten, war es immer klar, dass sie ihn brechen können. Und schau, für ein diktatorisches, blutrünstiges Regime wie die Mullahs sind ihre Toten Providel. Das ist leider so. Ja, nur das hätten halt die Sicherheitskräfte in beiden Ländern mitdenken müssen. Also zumindest die Israelis hätten das wissen müssen. Ich weiß nicht, wovon J.D. Vance da faselt, dass sie die Ersten sind, die mit dem Iran reden. Er soll einmal die Kritik von Donald Trump nachlesen, seiner Zeit, als die Obama-Administration nämlich in Verhandlungen mit dem Iran war, wo 2015, wo ja die Sanktionen dann auch gekippt wurden und wieder Geschäfte mit dem Iran gemacht wurden. Das ist überhaupt nicht neu, das mit diesem Mullah-Regime. Das Mullah-Regime hat damals die Obama-Administration vorgeführt und jetzt halt die Trump-Administration. Das haben die jetzt halt gemeinsam.
Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber eine kurze, wichtige Frage noch. Inwiefern ist denn das Verhältnis zwischen den USA und Israel durch diese ganze Situation aktuell extrem angespannt?
Also ich glaube, das Verhältnis zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu ist extrem angespannt. Ich glaube, dass beide einfach so gnadenlose Populisten sind, nämlich Trump und Netanyahu, dass sie jetzt beide versuchen werden, möglichst ihr eigenes Gesicht zu wahren. Das ist fast nicht machbar. Das ist wirklich ein gordischer Knoten und damit werden sie noch mehr gegeneinander losgehen. Für Israel kann man nur hoffen, dass Benjamin Netanyahu bei der nächsten Wahl nicht mehr gewinnen kann, ist jetzt meine persönliche Meinung und also Hoffnung, sage ich dazu, Meinung und Hoffnung, das ist kein objektiver Bericht, sondern einfach meine gefärbte Meinung, mein Kommentar dazu. Ich hoffe, dass wenigstens dieses Desaster dazu führt, dass Israel die Chance auf eine andere Regierung hat.
Und ganz kurz noch, sollte Israel die Angriffe im Süden des Libanon oder auch in Beirut wieder stärken, noch einmal weiter durchführen, intensivieren, würdest du dann glauben, dass dieses Abkommen noch einmal last minute nicht zustande kommt bis Freitag?
Ich halte das für ein völlig brüchiges Abkommen und für ein Scheinabkommen. Und das ist genau dasselbe Wert wie damals der Atomdeal mit der Obama-Administration. Sie haben unterschrieben und vielleicht sogar noch weniger und haben damals ja auch die ganze Zeit Uran angereichert und weiter an Atomwaffen gearbeitet. Und das Ganze ist natürlich, bleibt auch für die Welt ein Sicherheitsrisiko.
Herzlichen Dank, Isabel, für deine Ausführungen und Analysen. Wir machen eine kurze Werbepause. Danach geht es weiter mit unseren Inhalten hier von OE24.